wie wertvoll ist ein menschliches Leben? Es gibt verschiedene Arten, darüber nachzudenken, das auszurechnen. Man kann den Wert der einzelnen Organe zusammenzählen, da kommt man auf ein paar Millionen Euro. Man kann die chemischen Substanzen zusammenrechnen, da kommt man irgendwo auf ein paar Euro. Was ist ein menschliches Leben wert? Welches menschliche Leben hat mehr Wert? Hat das Leben eines reichen Deutschen mehr Wert als das Leben eines armen afrikanischen Kindes? Hat das Leben, wie es manche Philosophen behaupten, eines entwickelten Affen mehr Wert als das Leben eines behinderten Menschen, weil er vielleicht kognitiv nicht so klar denken kann? Wer bestimmt den Wert menschlichen Lebens? Wir stecken gerade in einer Predigtreihe, Christsein praktisch. Und unser Ziel ist es, dass wir auf Grundlage der Bibel praktische Konsequenzen entwickeln und weitergeben zu ganz speziellen Themen in der Bibel. Und so auch heute, Christsein praktisch, ich und mein Lebenswert. Ein sehr aktuelles Thema, ein brisantes Thema. Es ist ein Thema, was mit viel Leid, was oft mit viel Schmerz und mit sehr viel Persönlichem und sehr viel Sensibilität verbunden ist. Und wenn wir uns heute über dieses Thema Gedanken machen, was zeichnet den Lebenswert aus eines Menschen und was für Folgen hat das, wenn wir an den entsprechenden Wert menschlichen Lebens glauben, wenn wir uns heute damit beschäftigen, dann werden wir zwangsläufig auch in sehr praktische Bereiche reingehen müssen. Und auch wenn es in einigen Themen wirklich schwierig und heikel ist, so möchte ich, soweit Gott es mir gibt, Gnade geben, das sensibel, aber trotzdem klar nach dem Wort Gottes rüberzubringen. Ich möchte mit dem Predigttext starten. Es ist ein Vers aus 1. Mose 9, Vers 6. Da steht: Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder durch Menschen vergossen werden. Denn nach seinem Bild hat Gott den Menschen gemacht. Amen. Lasst uns einmal noch mal kurz stille werden und ich werde mal für die Predigt noch mal beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du Schöpfer und Erhalter des menschlichen Lebens bist. Du hast dem menschlichen Leben einen ganz besonderen Wert gegeben, Herr. Und wir wollen uns heute mit diesem Thema beschäftigen, was du durch dein Wort zu dem Wert menschlichen Lebens sagst. Und ich bitte dich, dass du Gnade gibst zum Reden, aber auch Gnade zum Hören. Da, wo du uns Dinge aufzeigst, da, wo du in unser Herz hineinsprichst, Herr, dass wir es erkennen, dass wir es umsetzen und da, wo Schuld da ist, dass wir auch Vergebung bei dir finden und neuen Frieden, den du nur geben kannst, Herr. Segne du diese Botschaft. Amen. Ja, starten wir rein in das Thema. Der Wert menschlichen Lebens, worin liegt er eigentlich begründet? Wie gesagt, wir bauen auf Grundlage der Bibel, auf Grundlage der Schrift. Und wenn wir in den Predigttext hineinschauen, sehen wir, Gott sagt ganz klar, kein Mensch darf getötet werden. Und es gibt einen Grund, weil jeder Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Und das sehen wir auch in 1. Mose Kapitel 1 im Schöpfungsbericht in den Versen 26 und 27. Sehr bekannte Verse. Da steht: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Jetzt haben wir es heute schon öfters gehört, der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Habt ihr eine Vorstellung davon, was das bedeutet, im Bild Gottes geschaffen zu sein? Habt ihr darüber schon mal Gedanken gemacht? Was bedeutet das praktisch? Ich denke, dieser Bibeltext in 1. Mose 1 gibt uns Hilfen, das besser zu verstehen. Und zwar werden hier zwei Worte gebraucht. Und zwar, zum einen sagt Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und dann sagt er, nach unserem Gleichnis. Schlachter übersetzt, uns ähnlich. Und wenn wir uns die Bedeutung dieser beiden Begriffe anschauen, dann merken wir, was es praktisch heißt, im Bild Gottes geschaffen zu sein. Das erste Wort Bild, hebräisch Tselem, bedeutet eigentlich so etwas wie Abbild oder eine Statue oder so ein plastisches Bild. Das heißt, es ist etwas, was man herstellt. Es ist nicht die Wirklichkeit selbst, aber es stellt eine Wirklichkeit dar. Man kann ein Bild von einem bekannten Ort malen und man merkt, ach, das ist der Ort, weil durch das Gemalte die Wirklichkeit sichtbar wird. Und so war das auch damals in der ganzen Götterverehrung. Man hat immer wieder Götzenstatuen gebaut, weil man Charaktereigenschaften der Götter plastisch darstellen wollte. Zum Beispiel bei dem Gott Baal. Der Gott Baal ist in der Antike ist er ein Gott gewesen, der für Regen, Gewitter, für Vegetation zuständig war. Und so hat man ihn dann auch dargestellt, und zwar mit einer Donnerkeule in der Hand, manchmal war das auch eine Axt, und in der anderen Hand so ein Blitzbündel. Sieht aus wie so ein Speer und vorne so ein bisschen auseinander, wie so ein Blitz quasi. Das sollte plastisch darstellen, welche Charaktereigenschaften oder welche Eigenschaften dieser Götze eigentlich hat. Und genau das können wir eins zu eins auf uns übertragen. Jeder einzelne Mensch ist von Gott so geschaffen, dass er sichtbar Eigenschaften Gottes vermitteln kann. Jeder Mensch kann Eigenschaften, gute, herrliche Eigenschaften Gottes vermitteln, was der anderen Schöpfung so nicht gegeben ist. Das zweite Wort, das Gleichnis, das gibt es auch als Verb. Das wird gebraucht, um Dinge miteinander zu vergleichen, Dinge, die ähnlich miteinander sind. Wenn wir das als Verbform anschauen, steht das zum Beispiel in Jesaja 1, Vers 9. Da steht, wird gesagt, wenn der Herr, der Herrscharen, uns, also das Volk Israel, nicht einen kleinen Überrest gelassen hätte, wie Sodom wären wir Gomorra gleich geworden. Das, was Jesaja hier feststellt, Israel ist durch sein Ungehorsam gegen Gott über die Jahre hinweg immer mehr zerstört worden. Gott sagt auch in Jesaja, wo soll ich euch noch schlagen? Ihr seid schon überall verwundet und trotzdem achtet ihr nicht auf mich. Und jetzt vergleicht er diesen Niedergang Israels mit Sodom und Gomorra. Aber Sodom und Gomorra wurden an einem Tag plötzlich vernichtet. Es war eine andere Art der Vernichtung. Am Ende haben beide eine Gemeinsamkeit, dass sie beide komplett vernichtet sind. Mit der einen Ausnahme, dass hier steht, wenn wir nicht einen kleinen Überrest behalten hätten, wären wir komplett so vernichtet wie Sodom und Gomorra auch. Das heißt, wenn wir nach dem Gleichnis Gottes geschaffen sind, dann zeigen wir Ähnlichkeiten mit Gott, ähnliche Eigenschaften, die Gott uns gegeben hat, aber wir sind trotzdem nicht so wie er. Aber trotzdem kann man eins zu eins Rückschlüsse auf Gott ziehen, wenn man sich einen Menschen betrachtet. Menschen haben intellektuelle Fähigkeiten. Menschen können vergeben. Menschen können darüber nachdenken, was ist Gerechtigkeit? Wie sollte man seine Kinder erziehen? Menschen können abstrakt denken. Menschen können schöpferisch tätig sein. Und all diese Dinge, das kann die andere Art der Schöpfung nicht. Und da liegt unser Wert menschlichen Lebens begründet. Jedes menschliche Leben hat Gott geschaffen nach seinem Ebenbild, um Eigenschaften Gottes zu zeigen. Und deshalb sehen wir auch in diesem Vers oder in dieser Begründung, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, da sehen wir auch unseren Lebenssinn, den Zweck unseres Daseins. Die Frage, warum bin ich als Mensch überhaupt da? Warum existiere ich? Wir sind dazu da, um Eigenschaften Gottes zu präsentieren. Die guten Eigenschaften Gottes, was bedeutet, dass wir Gott dadurch verherrlichen. Wir als Menschen zeigen, es gibt einen großartigen und einen herrlichen Gott. Und den kannst du an den Menschen sehen. Das ist unser Lebenssinn und damit verknüpft auch unser Lebenswert. Und wenn wir dann weiter in der Bibel schauen, dann sehen wir, dass der Wert menschlichen Lebens am deutlichsten sichtbar wird am Kreuz von Golgatha. Die Menschen sind in Sünde gefallen. Der Sinn, Gottes Eigenschaften darzustellen, ist zum größten Teil zerstört worden. Und Gott, der Vater, schickt seinen Sohn. Er bestraft und zerschlägt seinen Sohn für deine und meine Schuld, damit unsere Beziehung zu Gott wieder versöhnt, wiederhergestellt werden kann und wir wieder die guten, herrlichen Eigenschaften Gottes zeigen können. Und bei einem neuen, bei einem wiedergeborenen Menschen ist wieder die Fähigkeit da, Gottes Eigenschaften zu zeigen. Wir waren am Donnerstag bei einer jungen Schwester zu Besuch, die sich bei uns taufen lassen will. Und sie hat gesagt, ihr ist aufgefallen, als sie sich bekehrt hat, auf einmal fällt es ihr viel leichter, anderen Menschen zu vergeben. Und genau das ist der Punkt, so ein praktisches Beispiel. Vergebung ist eine Eigenschaft Gottes. Menschen, die wiedergeboren sind, können leichter anderen Menschen vergeben. Wenn wir uns das jetzt genau anschauen, dann sehen wir, Gott hat den Menschen geschaffen, Gott hat dem Menschen seine Bestimmung gegeben und damit auch hat Gott dem Menschen seinen Wert gegeben. Und deshalb ist Gott der Einzige, der Leben geben und der Leben nehmen darf. Das heißt, jeder Mensch, der das Leben eines Menschen verkürzt, macht sich des Mordes schuldig. Es gibt eine Ausnahme, das haben wir letzten Sonntag gehört. Gott erlaubt der Regierung die Todesstrafe bei ganz speziellen Vergehen. Das ist eine Ausnahme. Ansonsten darf kein Mensch einfach von sich aus das Leben eines anderen Menschen verkürzen. Das heißt, wenn wir den Wert eines Menschen aus biblischer Sicht betrachten, dann müssen wir sagen, dass nur im Licht unseres Schöpfer- und Rettergottes der Wert eines menschlichen Lebens recht gesehen werden kann. Nur im Licht unseres Schöpfer- und Rettergottes kann man den unbeschreiblichen Wert eines Menschen recht sehen. Und hier entsteht eine riesengroße Kluft zwischen uns, die wir an der Bibel festhalten, die wir an Gott glauben, und den Menschen, die ohne Gott leben. Denn Gott wird leider heutzutage aus den meisten Philosophien und auch unserem heutigen Zeitgeist und leider auch in unserer Regierung, wird Gott zum größten Teil gestrichen. Es soll Gott nicht geben. Es darf Gott nicht geben, es kann Gott nicht geben. Und trotzdem, wir haben es letzten Sonntag gehört, sind wir dazu aufgefordert, uns unserer Regierung zu unterordnen, zumindest so weit, wie Gott es erlaubt. Auch wenn unsere Regierung Gott komplett streichen möchte und Dinge erlaubt und Dinge fördert, die absolut gegen die Bibel sind, das werden wir gleich sehen. Und Manuel hat uns letzten Sonntag auch darauf hingewiesen, wir als Christen, wir sind Wächter. Wir sollen die Sünde, wir sollen da nicht mitmachen, sondern wir sollen Sünde aufdecken. Und auch gerade beim Thema Lebenswert sind wir als Christen aufgefordert, den anderen Menschen zu zeigen, was der wahre Lebenswert ist. Denn jeder, der Gott aus seinem Leben streicht, muss automatisch den Wert eines menschlichen Lebens herabsenken. Das geht nicht anders. Es gibt keine Religion, keine Philosophie, in der der Wert eines menschlichen Lebens so hoch ist wie bei uns, wie bei Gott, wie bei Jesus Christus. Keine andere Religion, keine Philosophie, kein Zeitgeist kann einem Menschen so viel Wert verleihen. Das müssen wir unbedingt festhalten. Was machen jetzt Menschen, die Gott aus ihrem Leben streichen? Wie bewerten sie menschliches Leben? Man schaut zum Beispiel auf die Lebensqualität. Wie viel Qualität, Lebensqualität hat dieser Mensch mit seiner Erkrankung, mit seiner Behinderung, mit seinen Schmerzen, in seinem Lebensstatus? Man schaut vielleicht auf die Fähigkeiten, die ein Mensch hat. Und danach wird der Wert eines Lebens gemessen. Und Arthur hat es heute schon gesagt, auch gerade in Zeiten von Insta und so weiter, wird immer wieder sehr stark der Fokus auf ganz besondere Dinge gelegt, die ein wertsteigerndes Empfinden vermitteln. Aber all das ist nicht das, was am Ende den Wert menschlichen Lebens ausmacht. Menschen, die ihren Wert nicht nach Gott ausrichten, wisst ihr, was die zum Beispiel sagen? Die sagen, Hauptsache gesund. Das ist mein Lebenswert. Wenn die Gesundheit weg ist, macht das Leben keinen Sinn. Wir als Christen, Christsein praktisch, wir als Christen dürfen diesen Satz gar nicht sagen. Das verschiebt total den Fokus. Für uns Christen ist nicht Hauptsache gesund, für uns Christen ist Hauptsache gerettet. Das ist das Wichtigste. Das ist schon mal ganz praktisch nebenbei. Weiterhin führt eine Entfremdung von Gott dazu, dass man sagt, wenn Gott nicht mehr bestimmen darf, wer muss dann bestimmen? Da muss ich selbst bestimmen. Und das ist die große Sünde der heutigen Zeit, Selbstbestimmung. Die Welt und unser Zeitgeist schreit nach Selbstbestimmung. Du darfst selbst über dein Geschlecht bestimmen. Du darfst selbst darüber bestimmen, ob du leben willst oder ob du sterben willst. Dein Bauch gehört dir. Du darfst selbst bestimmen, ob du das Kind abtreibst oder nicht. Du darfst selbst bestimmen, wie du stirbst. All das sind Versprechungen, Verlockungen der Welt und sie haben den Anschein davon, dass es den Menschen Freiheit bringt. Aber wisst ihr was? Selbstbestimmung ist schlecht. Selbstbestimmung ist grausam. Wisst ihr warum? Weil in vielen Entscheidungen, wo ein Mensch die Selbstbestimmung aufgezwungen wird, er das Ausmaß seiner Entscheidungen gar nicht richtig einschätzen kann. Ein Mensch, dem es psychisch schlecht geht und man ihm sagt, ja, du darfst dich selber umbringen. Er kann das Ausmaß gar nicht begreifen. Deswegen schaden wir auch unseren Kindern, wenn wir kleinen Kindern so viele Entscheidungen übergeben und sagen, Kind, entscheide du. Sie können viele Sachen nicht entscheiden, weil sie das Ausmaß nicht sehen. Und genau das passiert bei der Selbstbestimmung. Selbstbestimmung ist schlecht, weil sie Menschen überfordert, weil sie Menschen einsam und alleine lässt in ihrer Entscheidung. Das musst du selbst entscheiden. Das ist das große Drama und die große Sünde an der Selbstbestimmung. Jetzt möchte ich mit euch einige Bereiche anschauen, mit denen wir uns zwangsläufig beschäftigen müssen, wenn wir uns Gedanken über den Wert des Lebens machen und wie unterschiedlich wir Christen Dinge sehen im Vergleich zu Menschen, die Gott aus dem Leben streichen. Am 26. Februar 2022 urteilte das Bundesverfassungsgericht, ich lese auszugsweise vor, das allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 im Grundgesetz umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Da können wir als Christen ganz klar sagen, da gehen wir nicht mit. Die Freiheit, steht es weiter, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Das klingt so schön, das klingt so frei, aber eigentlich ist das absolut kaltblütig. Denn hier wird von Menschen geschrieben, die in einer tiefen existenziellen Not stecken. Und anstelle alles zu mobilisieren, diesen Menschen zu helfen, sie da rauszuholen, sagt man, wenn du sterben möchtest, dann möchten wir alle das respektieren. Dann mach es, es ist deine Entscheidung. Und da können wir als Christen ganz klar sagen, an diesem Punkt werden wir niemals mitgehen. Wir werden niemals respektieren, dass Menschen sich selbst töten dürfen, weil der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Das Thema Selbstmord ist ein sehr brisantes und schwieriges Thema. Es schließt immer mehrere Menschen mit ein. Es gibt den Menschen, der Selbstmord macht. Dann gibt es die Angehörigen, Nahestehende, die davon betroffen sind. Und dann gibt es Dritte, andere, die ein bisschen weiter wegstehen, die von außen die ganze Situation meinen, gut beurteilen zu können. Und ich möchte ganz kurz auf diese drei Gruppen biblisch gesehen eingehen. Ein Mensch, der Selbstmord machen möchte, steckt grundsätzlich in einer tiefen existenziellen Not. Wenn wir uns die Beispiele in der Bibel anschauen von Menschen, die Selbstmord gemacht haben, Simson, Saul, der Waffenträger von Saul, Ahitophel, Simri und Judas, das sind 6 Beispiele. Bei allen kann man sehen, sie hatten eine unterschiedliche Situation, aber alle waren in einer existenziellen Not und sie waren von ihrem Empfinden her in einem unüberwindbaren Problem. Sie waren sich sicher, mein Problem ist so groß, dass nur noch der eigene Tod die akzeptable Lösung dafür ist. Warum wollen Menschen sich umbringen? Es gibt Menschen, die so einen Hass auf andere haben und sagen, ich werde mich rächen, ich bringe mich um, das hast du dann davon. Simsons Motiv zum Beispiel war Rache. Es gibt Menschen, die wollen aus einer bedrohlichen Katastrophe fliehen, so wie Saul. Saul sieht die Philister auf sich zukommen und denkt, boah, wenn die mich gefangen nehmen, dann geht es mir so schlecht, ich bringe mich lieber selber um. Es gibt Menschen, die sich selbst zerstören wollen, weil sie sich selbst hassen, weil sie sich selbst nicht annehmen können, so wie Judas zum Beispiel. Und es gibt Menschen, die so eine tiefe Last von Sinnlosigkeit empfinden, dass sie diese Last nicht tragen können und sich das Leben nehmen, so wie Ahitophel zum Beispiel. Dann gibt es noch eine Begebenheit in der Bibel, den Kerkermeister in der Apostelgeschichte, da wo Paulus und Silas im Gefängnis waren, sie haben gebetet und gesungen, es gab ein Erdbeben, die Türen sind alle aufgesprungen und der Kerkermeister sieht, alle Gefangenen sind draußen. Und was macht er? Er weiß ganz genau, wenn die Römer das spitz kriegen, die werden mich ganz, ganz übel zurichten, deswegen will auch er sich selber umbringen. Und in einem Kommentar von Heinz-Werner Neudorfer habe ich gelesen, er hat das so gut zusammengefasst, ich möchte es ja einmal vorlesen. So kam also dieser Mann, dieser Kerkermeister, ganz unversehens in eine Sackgasse des Lebens, aus der er jedenfalls im Moment keinen anderen Ausweg sah, als seinem Leben ein Ende zu machen. Menschen, die Selbstmord begehen, haben das Gefühl, dass das Problem, in dem sie stecken, endgültig ist. Aber wir müssen festhalten, Selbstmord ist immer eine endgültige Lösung für ein zeitweiliges Problem. Das Problem fühlt sich endgültig an, aber es ist immer eine endgültige Lösung für ein zeitweiliges Problem. Und Gott ist derjenige, der auch aus dem tiefsten Loch, wo man akuten Selbstmordwunsch hat, wo Gott einen trotzdem rausretten kann. Glaubst du das? Dass Gott diese Liebe und diese Macht hat, Menschen daraus zu retten? Wir können das nicht nachempfinden, in was für einer Einsamkeit, in was für einer Trostlosigkeit, in was für einer Verzweiflung solche Menschen stecken. Und deswegen ist es uns nicht gestattet, über Menschen zu urteilen oder sie zu richten, die sich das Leben nehmen. Einmal ganz kurz zu denjenigen, die meinen, Selbstmord richtig beurteilen zu können. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, können Menschen, die Selbstmord machen, können sie gerettet werden, können sie in den Himmel kommen? Man könnte sagen, nein, natürlich nicht. Sie machen eine Sünde und sterben, deshalb sind sie automatisch alle Selbstmörder in der Hölle. Wisst ihr, was das bedeutet? Dann müsste man sagen, Jesus ist für alle Sünden gestorben, außer für den Selbstmord nicht. Dafür ist Jesus nicht gestorben. Jesus vergibt dir alle deine Sünden, nur den Selbstmord nicht. Würde jemand von euch so ein Evangelium verkünden, wo wir einige Sünden, weil wir sie so schlimm sehen, einfach abstellen und sagen, nein, dafür nicht? Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir sagen, wenn du eine Sünde tust und machst einen Autounfall, du bist nicht gerettet. Wer von uns kann sich dann sicher sein, dass er noch gerettet wird? Wenn man sagt, sobald du eine Sünde machst und du stirbst, bist du in der Hölle. Das ist nicht Evangelium. Das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt. Und außerdem können wir nicht beurteilen, was in einem Menschen passiert, während er den Selbstmord macht und was dann in den letzten Momenten noch in ihm vor sich geht. Das können wir nicht beurteilen, ihr Lieben. Deswegen dürfen wir niemals einen Menschen richten und verurteilen, der Selbstmord gemacht hat. Damit machen wir uns schuldig vor Gott. Und noch einmal zu denjenigen, die vielleicht einen Selbstmord zu tragen haben. Menschen, die einen Verlust erlebt haben, weil sich ein Mensch das Leben genommen hat. Man kann so schnell an Verzweiflung untergehen, weil man sich vielleicht Vorwürfe macht. Warum habe ich das nicht gesehen? Warum konnte ich dagegen nicht angehen? Warum habe ich es nicht geschafft, diesen Menschen davor zu retten? Zwei Dinge. Erstens, wir Menschen haben nicht die Vollmacht, so wie Gott, jedes menschliche Leben zu retten. Wir können es nicht. Das müssen wir Gott überlassen. Das Zweite ist, wenn dich eine Schuld plagt, weil du vielleicht wirklich gegen jemanden etwas getan hast, der sich das Leben irgendwann genommen hat, vielleicht nicht deswegen, aber dich plagt eine Schuld und du kannst es mit demjenigen nicht mehr klären, such dir eine andere Person, sprich darüber, bete darüber und Gott, er will dir auf jeden Fall deine Schuld vergeben und er möchte dir Frieden geben. Und dazu ein Vers aus Psalm 130, Vers 7, da steht Israel, und hier kann jeder seinen eigenen Namen einsetzen, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Gott will einem jeden vergeben. In Titus 2, meine ich, ist das steht, dass Gott alle Ungerechtigkeit vergibt. Und das ist unsere große Hoffnung. Und ein Punkt noch zum Thema Selbstmord. Es gibt Menschen, die sich das Leben nehmen, weil sie von anderen kaputt und fertig gemacht werden. Mobbing. Wie schnell rutscht man da rein, jemanden zu verspotten, jemanden auszulachen, weil er anders ist, gerade in der Schule, in der Klasse? Wisst ihr, was Jesus dazu zu sagen hat in Matthäus 5? Jesus sagt, Menschen, die mit Worten andere fertig machen, die sagen, du Nichtsnutz, du Dummkopf, die sind mindestens derselben Strafe schuldig wie ein Mörder. Und das möchte ich hier ganz deutlich sagen, ihr Lieben, Mobbing ist nicht einfach nur, ach, ich habe da jemanden geärgert. Gott sieht das tiefe Ausmaß, was wir an Sünde tun, wenn wir Menschen mobben, wenn wir Menschen fertig machen. Deswegen will ich jedem Einzelnen, auch den Kleinen und den Großen, egal, sagen, habt Acht davor, bloß niemals mitmachen, nur weil man sich gut und stark fühlt, weil man zu einer starken Gruppe gehört. Gott ist ein Richter und ein Rächer derjenigen, die andere Menschen mobben. Und wenn du vielleicht einer bist oder eine bist, die gemobbt wird, die nach Hause kommt und verzweifelt ist, Entschuldigung, vor Gottes, und das ist unsere Überzeugung, vor Gottes jedes Leben gleich wertvoll. Und wenn dich keiner sieht, Gott sieht dich. Und Gott ist einer der, das lesen wir später noch, der sich der Vereinsamten und der armen Menschen annimmt. So ist Gott. Vor Gott ist jedes Leben wertvoll, jedes menschliche Leben, egal wie wir es beurteilen. Ein zweites. Unser Staat, unsere Regierung billigt und akzeptiert nicht nur Selbstmord, sondern auch Abtreibung. Ich habe auf der Homepage der Grünen einen Artikel gefunden, möchte ich auch auszugsweise vorlesen. Da steht, schon vor 2 Jahren hat die Bundesregierung den umstrittenen Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches aufgehoben. Das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche verbot es, Ärztinnen bis dato Informationen zu Möglichkeiten eines Schwangerschaftsabbruchs bereitzustellen. Nun wollen wir Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich entkriminalisieren. Selbstbestimmung über den eigenen Körper gehört seit jeher zur grünen Position. Eine starke Aussage. Selbstbestimmung gehört seit jeher zur grünen Position. Und man geht so weit, dass man sagt, die Selbstbestimmung über dich, über deinen Bauch geht so weit, dass du das Kind in deinem Bauch abtreiben, dass du es töten darfst. Wozu führt das? 2023 wurden in Deutschland nach Statistiken 106.218 Kinder abgetrieben. In den letzten 10 Jahren waren es über 1,1 Millionen ungeborene Kinder, nur in Deutschland. Und wenn wir sehen, dass Gott jedes menschliche Leben achtet und schätzt, bedeutet das vor Gott, dass Deutschland sich jedes Jahr des Massenmordes strafbar macht. Und wenn wir die Statistik erweitern auf die weltweiten Abtreibungen, so schätzt die WHO, dass ungefähr 73 Millionen Kinder jedes Jahr abgetrieben werden. Das ist ungefähr so viel wie alle, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Was für ein Aufschrei wird über den Zweiten Weltkrieg gemacht. Und jedes Jahr töten die Menschen, so viele Menschen wie beim Zweiten Weltkrieg, nur im Bauch der Mutter. Wisst ihr, was das für eine Konsequenz mit sich bringt? Nirgendwo ist das menschliche Leben so sehr gefährdet wie im Bauch der eigenen Mutter. Nirgendwo ist ein Mensch unsicherer als im Bauch der Mutter. Dazu hat das geführt, dass wir nach Selbstbestimmung schreien, dass wir Gott aus dem Leben drängen. Menschen, die besonders schutzbedürftig sind, Menschen, die keine Stimme haben, Menschen, die sich nicht wehren können, die kein Veto einlegen können, diese Menschen werden nach unserem eigenen Gutdünken einfach abgetrieben und getötet. Besonders schlimm ist das, wenn es nach Diagnostik wahrscheinlich ist, dass das Kind behindert wird. Der Druck heutzutage steigt enorm auf diese Eltern. Es wird immer mehr gesagt, lass es doch wegmachen. Man darf Kinder, die höchstwahrscheinlich eine Behinderung bekommen, bis kurz vor der Geburt abtreiben. Da sie aber dann lebend zur Welt kommen, muss man ihnen ein Medikament erst spritzen, dass sie sterben und dann nicht außerhalb der Mutter überlebensfähig sind. Ist das nicht grausam? Das ist Selbstbestimmung. Dahin führt Selbstbestimmung. Selbstbestimmung meint zu erkennen, welches Leben hat mehr Wert. Ein Kind, das gesund wird, hat zumindest, ich sag mal, ab dem 2. Drittel der Schwangerschaft ein Recht auf geschütztes Leben. Ein Mensch, der behindert wird oder wahrscheinlich behindert wird, hat weniger Lebensrecht. Wo sind wir da angekommen? Wieso können wir sagen, dass Abtreibung, Tötung im Bauch der Mutter, Mord ist? Ich denke, die meisten von euch kennen die Aussage Auge um Auge, Zahn um Zahn. Davor steht noch der Zusatz Leben um Leben. Das steht in 2. Mose 21. Und interessant ist, was direkt davor steht. Wir können das mal lesen. 2. Mose 21 von Vers 22 an. Wenn Männer sich streiten und eine schwangere Frau stoßen, sodass eine Frühgeburt eintritt, aber sonst kein Schaden entsteht, so muss dem Schuldigen eine Geldstrafe auferlegt werden, wie sie der Ehemann der Frau festsetzt. Und er soll sie auf richterliche Entscheidungen geben. Wenn aber ein Schaden entsteht, das heißt, wenn ein Mann eine Frau stößt und es entsteht Schaden, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß und so weiter. Wenn Gott sagt, dass das Strafmaß für den Mord an einem ungeborenen Kind genauso ist wie bei einem Menschen, der schon geboren ist, bedeutet das, dass Gott den Menschen im Bauch der Mutter genauso wertvoll ansieht wie einen Menschen, der schon geboren ist. Und es ist Mord, wenn Kinder abgetrieben werden. Natürlich gibt es besondere Grenzfälle, wo wir sagen, ja, aber guck mal, da ist eine Frau, die ist in Lebensgefahr durch die Schwangerschaft. Da ist eine Frau, die vergewaltigt wurde und jetzt schwanger ist. Was machst du damit? Wisst ihr, vielleicht klingt es hart oder grausam, aber es gibt in der Bibel keine Entschuldigung für Mord. Und wisst ihr, das ist aber nicht das Einzige, wo wir stehen bleiben. Wir wissen, dass Gott ein Beschützer und ein Helfer und ein Retter ist. Wenn Gott es zulässt, dass es zu medizinischen Schwierigkeiten kommt in einer Schwangerschaft, dann wird Gott auch durchtragen helfen, da bin ich mir ganz sicher. Und selbst wenn ein Kind auf grausame Art gezeugt wird, rechtfertigt das nicht eine zweite Sünde des Mordes, dass man das Kind abtreiben darf. Denn das Kind kann nichts dafür, dass es auf diese Art gezeugt wurde. Aber als Ermutigung, als Trost möchte ich uns mitgeben, 2 Verse aus Psalm 68, die Verse 20 und 21, da steht, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Gott ist für uns ein Gott der Rettung, ein Gott der Herr. Und Gott der Herr hat Auswege aus dem Tod. Gott ist ein Gott des Lebens. Gott schafft Rettungswege aus dem Tod. Das heißt, egal in welcher Extremsituation wir uns befinden, der du dich befindest oder vielleicht befunden hast, Gott ist ein Retter und ein Helfer. Gott hat Auswege aus der Not. So groß ist unser Gott. Was meint ihr, ab wann beginnt der Wert menschlichen Lebens? Könnt mal reinrufen. Es gibt verschiedene Theorien dazu, wann menschliches Leben beginnt. Habt ihr eine Vorstellung? Befruchtung, okay. In Deutschland gilt das quasi erst ab Einnistung der befruchteten Eizelle in der Gebärmutter. Manche sagen es noch später. Die Frage ist, wenn wir sagen, das menschliche Leben beginnt ab der Befruchtung, wo sehen wir das, wo können wir das biblisch belegen? Wir haben heute schon Psalm 139 gelesen. Da möchte ich auch noch einen Vers daraus zitieren. Psalm 139, Vers 16. Ich lese ihn aus der Menge-Übersetzung. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als keiner von ihnen war. Gott sieht den Menschen als Keim. Und wir lesen immer wieder, dass Gott sagt, schon bevor du da warst, habe ich dich gesehen. Ich habe dich gewoben, ich habe dich gebildet. Das heißt, Gott schafft immer einen Menschen aus etwas ungeformt, aus einem Klumpen. Hiob vergleicht das in Hiob 10 mit einem Klumpen Lehm. Gott bildet Menschen, indem er aus etwas Ungeformten etwas Geformtes macht. Das heißt, ab der befruchteten Eizelle ist alles vorhanden, um aus diesem ungeformten Keim ein geformtes Menschenleben zu kreieren. Und das ist das, was Gott macht. Und deswegen sagen wir ganz klar, dass der Wert menschlichen Lebens bei der Befruchtung der Eizelle beginnt. Und das, ihr Lieben, hat auch direkte und praktische Folgen auf unsere Familienplanung. In der Familienplanung gibt es zwei Extreme. Es gibt die Verhütung und es gibt den Kinderwunsch. Die Medizin schreitet immer weiter voran, es gibt immer mehr Möglichkeiten. Und ich möchte einfach ganz kurz hier nur einmal praktisch darauf eingehen, was das in diesen beiden Bereichen für uns bedeutet, wenn wir glauben, wenn wir davon überzeugt sind, dass menschliches Leben ab der befruchteten Eizelle beginnt. Es gibt verschiedene Methoden, eine Schwangerschaft nicht zustande kommen zu lassen. Jetzt gibt es unter diesen verschiedenen Möglichkeiten diverse hormonelle Behandlungen, ganz klassisch zum Beispiel die Pille. Dann gibt es auch noch hormonfreie Verhütungsmittel mit Kupfer zum Beispiel. Und wisst ihr, was diese Verhütungsmittel alle gemeinsam haben? Das kann man überall nachlesen. Es ist mindestens das Hormon, wenn es Hormonpräparate sind, ist da eine Substanz drin, die dem Hormon Gestagen ähnlich ist. Und jede hormonelle Verhütung oder auch Verhütung mit Kupfer verändern die Gebärmutterschleimhaut und es steht drin, dass selbst wenn du schwanger wirst, eine Einnistung der befruchteten Eizelle nicht oder dass diese Einnistung verhindert wird. Das heißt, bei diesen Verhütungsmitteln geht es um mehr als nur darum, eine Schwangerschaft nicht zustande kommen zu lassen. Diese Mittel haben die Potenz, menschliches Leben nicht zustande kommen zu lassen, dieses menschliches Leben zu töten, weil sie die befruchtete Eizelle daran hindern, sich in der Gebärmutter einnisten zu können. Deshalb müssen wir als Christen konsequenterweise diese Arten der Verhütung ablehnen. Und wir sind jeder dazu aufgefordert, sich sehr gut zu informieren. Das zweite ist der Kinderwunsch. Wir sehen das schon in der Bibel, was für ein großes Leid, was für einen großen Schmerz es immer wieder mit sich bringt, wenn Gott Ehepaaren Kinder entsagt. Und auch hier, glaube ich, kann keiner nachvollziehen, was das bedeutet, wenn du dir Kinder wünschst und du hast keine. Und ich bewundere wirklich Menschen, die das im Vertrauen auf Gott durchkämpfen, die immer wieder zu Gott beten und die am Ende darauf vertrauen, dass Gott für sie einen richtigen Weg hat. Und wisst ihr, heutzutage ist die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung da. Oder auch in dieser Frage sollten wir als Christen auf jeden Fall diese Möglichkeit erstmal durchbeten und Gott fragen, ist das dein Weg? Und Gott leitet ganz klar, ob er ja oder nein sagt, Gott wird da durchführen. Was man allerdings bedenken muss bei der künstlichen Befruchtung ist, dass mehrere Eizellen versucht werden mehrere Eizellen zu befruchten. Es werden vielleicht nicht immer alle Eizellen eingepflanzt, einige werden noch aufbewahrt. Was bedeutet das für uns? Wenn eine erfolgreiche Befruchtung stattgefunden hat, ist man als Eltern, die eine künstliche Befruchtung machen, für all die Eizellen verantwortlich, die befruchtet wurden. Das heißt, selbst wenn eine künstliche Befruchtung geklappt hat, darf man nicht die aufbewahrten, befruchteten Eizellen einfach wegtun, denn es ist menschliches Leben. Und das ist das, wo man sich da bewusst sein muss. Man ist dazu verpflichtet, jede befruchtete Eizelle, die man durch künstliche Befruchtung hervorgebracht hat, auch früher oder später eine Gebärmutter einzunisten, damit sie die Chance hat, dass menschliches Leben entsteht. Ich weiß, das sind sehr schwierige und sensible Themen, aber Gott äußert sich ganz klar zum Wert menschlichen Lebens und das geht wirklich bis in die kleinste Einheit eines Menschen. Deswegen lasst uns als Christen da, wo wir gesündigt haben, es zu Gott bringen, es bekennen. Gott vergibt uns alle Schuld, aber lasst uns auch eine klare Haltung haben. Wisst ihr, und da wo, das wird jetzt ein bisschen kürzer, da wo Abtreibung propagiert und legalisiert wird, da ist auch die Euthanasie nicht weit. Euthanasie, ein griechisches Wort, bestehend aus zwei Wörtern. Eu heißt schön und gut und Thanatos heißt Tod, bedeutet also einen schönen Tod herbeiführen. Wie stehen wir als Christen zur Euthanasie? Ich weiß, es ist ein sehr komplexes und schwieriges Thema. Deswegen möchte ich nur auf ein paar Prinzipien eingehen. Euthanasie klingt erstmal fast romantisch. Jeder Mensch, haben wir vorhin gelesen, hat das Recht, sich selbst umzubringen. die eigene Art zu wählen, wie er das machen möchte. Man hört immer wieder, ja, der Tod ist Bestandteil des Lebens und muss so gesehen werden und so weiter. Aber trotzdem ist jeder herbeigeführte Tod ein Mord, egal wie, in welcher schönen Fassade man ihn anstreicht. Es gibt verschiedene Arten von Sterbehilfe. Es gibt die direkte Sterbehilfe, es gibt die indirekte Sterbehilfe und es gibt die aktive Sterbehilfe, die eigentlich auch eine direkte Sterbehilfe ist. Bei der aktiven Sterbehilfe oder der direkten führt man eine bewusste Tötung eines Menschen herbei, der das gerne möchte. Die passive Sterbehilfe wird zumindest in Deutschland so geregelt, dass alles darunter fällt, dass man lebenswichtige Maßnahmen einem Menschen entzieht, zum Beispiel Nahrung oder auch das Abstellen von Geräten auf einer Intensivstation, wobei das komplexer zu sehen ist, ob das wirklich passive Sterbehilfe ist, wenn ein Mensch an Geräten hängt und der Tod nicht mehr aufzuhalten ist und man dann die Geräte abstellt, ist das nach meinem Verständnis keine Sterbehilfe und schon gar keine Euthanasie. Es ist eher ein Abbrechen von medizinischer Überversorgung. Und hier sind Menschen, gerade Christen, gefordert, sehr viel Weisheit von Gott zu bekommen, von Gott zu erbeten, wenn man in dieser Phase oder in dieser Entscheidung steht, Geräte abzustellen, dass man das durchbetet. Gott wird einen jeden Einzelnen auch hier leiten, Kraft geben und führen. Und es ist ganz wichtig, auch gerade diese Entscheidung in Frieden in der Familie zu treffen. Denn oft, wie gesagt, ist das nicht ein Herbeiführen eines Tötens, sondern es ist einfach ein Abbrechen von Maßnahmen, die den Tod nicht verhindern können. Das ist etwas anderes. Sonst hat Sterbehilfe im Allgemeinen das Ziel, einem qualvollen Tod zu entfliehen. Das sehen wir schon in der Bibel, in Richter 9 zum Beispiel. Da gab es einen Herrscher, Abimelech hieß der. Der hatte eine Stadt erobert und alle Menschen haben sich da in einen Turm geflohen. Und er steht da unten und eine Frau wirft so einen Stein runter und hat einen kaputten Schädel und sagt seinem Knecht, töte mich, damit keiner sagt, mich hat eine Frau umgebracht. Ist auch eine Art von Euthanasie, Sterbehilfe. Töte du mich, dann wird es am Ende nicht so schlimm. Und das ist genau der Sinn hinter Sterbehilfe. Mach mir einen angenehmen Tod. Aber egal wie man, wie ich schon gesagt habe, egal wie man Euthanasie formuliert, es ist Mord. Und da kommen wir auch in ganz schwierige Bereiche, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Menschen einen leidvollen oder qualvollen, ein qualvolles Sterben erleben. Wie weit darf man Medikamente geben, um Menschen die Qualen zu erleichtern? Auch das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber laut biblischer Sicht ist eine Überdosierung von schmerzstillenden Medikamenten, die zum Tod führen, ist Mord, weil der Mensch nicht eines natürlichen Todes stirbt, sondern er stirbt an diesen Medikamenten. Ich habe ehrlich gesagt dazu früher auch eine andere Haltung gehabt, auch gerade auf Intensivstationen. Man hat den Eindruck, ach, der Mensch stirbt sowieso bald und wenn er jetzt ein bisschen mehr kriegt, ist nicht schlimm, ist er halt einen Tag oder 3 Stunden früher tot. Und trotzdem hat man einen Menschen durch ein Medikament ermordet. Ich habe dazu auch ein passendes Zitat gefunden aus einem Buch Schlüssel zur biblischen Seelsorge. Da steht, in Bezug auf Sterbehilfe müssen wir Entscheidungen treffen, die auf festen Grundsätzen beruhen, anstatt auf unseren Gefühlen. Was laut Bibel falsch ist, kann nie richtig sein. Wir können nie, auch mit welchen Emotionen noch immer, Dinge richtig stellen, die laut der Bibel falsch sind. Aber was bedeutet das für uns als Christen? Wisst ihr, wenn wir sehen, dass der Lebenswert von Gott gegeben ist, wenn Gott ein Schützer und ein Erhalter menschlichen Lebens ist, dann wird er auch dafür sorgen, dass er dich im Sterben durchtragen wird. Für Angehörige, die Sterbende begleiten, bedeutet das natürlich, sich darum zu kümmern, Schmerzen zu lindern, sich um den anderen zu kümmern und trotzdem auch manchmal Leid auszuhalten. Denn wisst ihr, Leid hat nach der Bibel auch positive Auswirkungen. Es fördert Abhängigkeit von Gott. Leid fördert Vorfreude auf das ewige Leben und Leid fördert Mitgefühl für andere, die in ähnlicher Situation sind. Das heißt, wir als Christen sollten nicht diesen Maßstab haben, Hauptsache wir haben alle keine Schmerzen. Schmerzen sind immer nur was Schlechtes, sondern Wir sollten den Wert des Lebens, auch in dieser Phase des Lebens, sollten wir beachten und sagen, nein, wir möchten kein Leben beenden, nur weil ein gewisses Maß an Leid erreicht ist, sondern dann lasst uns viel mehr beten, für Menschen da sein und gemeinsam auf Christus schauen. Das ist das, wozu wir auch aufgefordert sind, dass wir im Leid auf Christus schauen, dass wir im Leid, so wie Hiob sagen, der Herz gegeben, der Herz genommen. Gott sagt, Hiob sagt, wir haben das Gute von Gott angenommen, sollten nicht auch das Böse annehmen. Und das ist eine Haltung, die wir als Christen haben sollten. Wir sollten bereit sein, auch das Schwere von Gott anzunehmen, im Vertrauen, dass Gott uns durchtragen wird. Das soweit zur Sterbehilfe. Zum Thema Ich und mein Lebenswert gibt es noch ein paar andere Themen eigentlich, die wir heute nicht beleuchten können. Zum Beispiel Thema Gender. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Alles andere fällt wieder unter den Bereich Selbstbestimmung und zerstört letztendlich die Menschen. Aber auch das Thema Organspende zum Beispiel fällt darunter. Auch hier muss ein jeder Einzelne sich selber informieren, vor Gott beten und fragen, soll ich ein Organspender sein? Was für Konsequenzen bringt das mit sich? Was ist eine Organspende überhaupt? Wie funktioniert das und so weiter? Man könnte das Thema nochmal aufgreifen, wenn Bedarf ist. Wenn jemand Fragen dazu hat, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Aber das vielleicht nur so weit dazu. Auch bei Organspende hat das was mit dem Lebenswert zu tun. Ob man den Menschen sieht oder einfach nur einen Teilespender. Was können wir also heute aus diesem Thema mitnehmen? Ich und mein Lebenswert. Wisst ihr, Gott ist der Wert menschlichen Lebens so heilig, dass er sich persönlich darum kümmert. Und zwar von der befruchteten Eizelle bis zum letzten Atemzug. So ist Gott. Gott kümmert sich um jedes Leben. Er bewertet nicht, wie du aussiehst, was du kannst, was du nicht kannst. Gott ist jedes Leben wert und jedes Leben wichtig. Und gerade in Zeiten der Selbstbestimmung sind es die vulnerablen Gruppen, das Wort haben wir vor einiger Zeit gelernt, aber es sind wirklich die vulnerablen Gruppen, die da leiden. Es sind die Kinder, die Ungeborenen, die Kranken, die Schwachen, die Einsamen und die Alten. Die werden, ja, vernachlässigt. Über sie wird entschieden, wie man es nicht darf. Und deshalb im Psalm 68 die Verse 6 und 7 nochmal zum Abschluss. Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Ein Gott, der Vereinsamten ein Heim gibt, der Gefangene hinausführt ins Glück, aber die Widerspenstigen wohnen in dürrem Land. Das ist Gott. Gott gibt jedem Menschen einen Wert, dadurch, dass er ihn nach seinem Bild geschaffen hat, und er schenkt jedem Einzelnen ein Heim und er hilft. Deshalb zum Abschluss, du wirst deinen Lebenswert erst da finden, wo du dein Leben unter die Kontrolle Gottes stellst. Und wenn du das tust, wenn du Gott dein Leben abgibst, auch dein Sterben, auch wie du sterben wirst, wenn du das im Vertrauen Gott abgibst, dann wird keine Not, kein Leid, kein Problem und kein Schmerz dich davon abhalten können, dich auf die Begegnung mit Jesus zu freuen. Denn das ist das, was zählt. Wir wollen bei Jesus sein, unserem Schöpfer, unserem Retter, der uns den wahren Lebenswert gegeben hat. Amen.